Ich lese den Predigttext nach Luther aus Psalm 32, die Verse 1 bis 5. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde.
Ich bete. Danke, du guter Gott, für dein Wort. Danke dafür, dass dein Wort Fleisch wurde, dass du uns in Jesus Christus auf ganz besondere Weise angesprochen hast. Du hast uns in ihm deine Liebe gezeigt. Aber darin bricht zugleich auch das auf, was auch zu unserem Leben gehört, dass wir Menschen sind, die schuldig werden an uns selbst, an anderen und in alledem vor dir. Danke, dass dein Wort schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert, dass es unsere Sünde aufdeckt, wenn wir es an uns heranlassen. Aber eben auf heilsame Weise, weil deine Liebe dahinter steckt, weil du Gutes für uns im Schilde führst, dass du uns vergeben willst und das alles von uns nehmen, was da auf uns lastet und was unser Leben beschwert, uns manchmal die Kehle zuschnürt oder doch zumindest unsere Seele verschmutzt und beeinträchtigt und uns letztlich am Leben vorbeileben lässt. Hab Dank dafür, dass wir jetzt auch an diesem Morgen dein Wort hören dürfen und dass du uns zu Herzen reden möchtest, in guter Weise, sodass es unser Leben verändert und uns heilsam berührt. So segne jetzt Reden und Hören und rede zu uns, zu einem jeden so, wie es für ihn gerade richtig und wichtig ist. Amen. Liebe Gäste, liebe Gemeinde hier in der Christuskirche, als auch an den Übertragungsgeräten, erlaubt mir zu Beginn der Predigt eine Frage. Wer von euch hat einen oder hatte mal einen Hund? Oh, es sind ja doch einige. Ihr Hundebesitzer, so könnte ich jetzt weiter fortfahren und will es auch tun, ihr habt's gut. Zumindest, wenn man Max Frisch folgt. Der schrieb nämlich einmal, ein Katholik hat die Beichte, um sich von seinem Geheimnis zu erholen. Ich habe bloß einen Hund, der schweigt wie ein Priester. Und bei den ersten Menschenhäusern streichel ich ihn. Hat also der Katholik die Beichte, der Protestant und ein paar Baptisten, den Hund? Und was ist mit all den anderen? Aber brauchen wir denn überhaupt jemand? Max Frisch schreibt ja hier vom Geheimnis, von dem der Katholik sich erholen möchte. Etwas also, was man nicht so einfach jedem erzählt. Etwas, das man eigentlich eher für sich behält. Aber das kennt ihr. Ein Geheimnis so ganz für sich zu behalten, keinem davon zu erzählen, das fällt uns schon schwer. Schon bei den leichten Geheimnissen wie dem Überraschungsgeschenk zum Geburtstag oder dem Überraschungsgast bei einem Fest. Irgendjemandem muss ich doch davon erzählen. Ich platze fast. Das gilt auch für die Geheimnisse, die so jeder von uns hat, die er lieber für sich behält. Und doch irgendwie wollen auch diese heraus. Geheimnisse, Dinge, die uns peinlich sind, die uns auf der Seele liegen, die Beziehungen stören, vielleicht gar zerstört haben, Geheimnisse, unsere geheimen Gelüste, Taten, die wir im Verborgenen, klamm, heimlich getan haben, Dinge, von denen wir wissen oder ahnen, irgendwie das Gefühl in uns tragen, dass sie nicht gut sind, nicht gut waren, dass sie uns irgendwie innerlich vergiften, so ganz langsam, dass sie unser Zusammenleben mit anderen beeinträchtigen, schleichend, aber eben auch fortschreitend, dass sie uns in unserem Menschsein beeinträchtigen, einengen, schaden. Sünde nennt das die Bibel. Uns Christen ist dieser Begriff ja noch geläufig, wenn er auch unseren Mitmenschen vielleicht suspekt geworden ist oder eher so harmlos. Das ist dann eben die Sünde in der Konditorei oder die Tafel Schokolade am Abend vom Fernseher. Aber das, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, das kennen auch die, die mit Kirche und Glauben nicht mehr viel oder gar nichts mehr zu tun haben. So entnehme ich das zumindest Gedichten, Liedtexten, auch moderner Songschreiber, ob nun deutsch oder englisch, aber auch Romanen kann ich es entnehmen und neuerdings eben auch all den Social Medias, digitale Welt, habe ich eben schon von gesprochen, wie Facebook und Co. Aber auch in Gesprächen bin ich auf solche Empfindungen gestoßen. Darauf eben, dass Menschen Geheimnisse haben, die sie ja für sich behalten wollen, ja, aber die sie doch auch nicht alleine tragen wollen, wohl nicht ertragen können. Es gibt ja so eine nette kleine jüdische Geschichte, die einfach und schlicht und dabei doch in großer Tiefe deutlich macht, was Sünde ist. Ich habe sie vermutlich schon mal erzählt, aber ich erzähle sie gerne auch ein zweites oder drittes Mal. Ein jüdischer Knabe besucht zum ersten Mal mit seinem Vater das öffentliche Bad. Und auf des Vaters Befehl springt er in das kalte Becken und beginnt natürlich sofort zu zittern. Oi, Papa, oi! Der Vater, nachdem er herausgestiegen ist, nimmt das Badetuch und schrubbt ihn damit so richtig kräftig ab, bis es dem Jungen warm wird. Und er so richtig vergnügt ruft, ah, Papa, ah. Mein Sohn, sagt der Vater dann, weißt du den Unterschied zwischen einer Sünde und dem kalten Wasserbecken? Ich werde es dir sagen. Als du in das kalte Becken gesprungen bist, da hast du Oi geschrien. Und danach, als ich dich abgeschrubbt habe, ah. Bei einer Sünde ist es umgekehrt. Da sagst du erst A und dann schreist du Oi. Sünde zerstört. Sünde macht unfrei. Sünde belastet. Sünde belastet Beziehung. Sünde belastet einen jeden, der sie begangen hat. Aber oft eben auch Menschen drumherum. Sünde liegt uns auf der Seele. Und sie trennt uns. Und das ist eben das Allerschlimmste. Sie trennt uns von dem, der uns das Leben geschenkt hat und mit uns in einer lebendigen Beziehung stehen möchte. Das ist eben die schlimmste und vor allen Dingen die ewige Folge der Sünde. Und die Bibel erzählt ja auf unnachahmliche Weise schon ganz am Anfang von der Folge der Sünde. Der Mensch versteckt sich im Garten Eden vor Gott. Er fühlt sich bloßgestellt, nackt. Er hat das Gefühl, dass seine Sünde ihm auf den Leib geschrieben ist. Und er will sein Geheimnis verbergen, es für sich behalten. Und als Gott ihn zur Rede stellt, da biegt er sich selbst die Wahrheit so zurecht, dass er sie selbst fast glaubt und macht Ausflüchte, schiebt die Schuld auf andere, ja schließlich sogar auf Gott selbst. Das Weib, das du mir gegeben hast, gab mir von der Frucht zu essen. Also du bist doch eigentlich selbst schuld, Gott. Wie gehen wir um mit unserer Schuld? Oder nehmen wir sie gar nicht wahr? Fühlen wir uns schuldlos? Also weitestgehend zumindest, haben wir uns in unserer christlichen Existenz bequem eingerichtet? Wir sind doch getauft. Wir gehen zum Gottesdienst, zumindest hin und wieder. Lesen vielleicht gar täglich oder doch zumindest hin und wieder in der Bibel, beten, sind vielleicht auch ehrenamtlich in Kirche, Gemeinde, Gesellschaft aktiv. Sicher, klar, vollkommen bin ich auch nicht, sagt dann der eine oder andere oder vielleicht gar viele. Aber Sünde, na, eigentlich kommt Sünde bei mir im Leben ja nicht vor. Und wenn mal, sie ist uns ja vergeben. Ich behaupte, wer ehrlich und lebendig mit Christus unterwegs ist, dem geht es eigentlich so, wie das Mark Twain einmal ausgedrückt hat. Er hat gesagt, nicht die Stellen der Bibel machen mir zu schaffen, die ich nicht verstehe, sondern vielmehr die, die ich verstehe. Die meisten hier kennen, vermute ich ja, die 10 Gebote. Vielleicht gar auswendig, zumindest in Kurzform. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Du sollst den Sabbat heiligen. Du sollst deine alt und schwächer werdenden Eltern ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen, nicht deine und nicht die des anderen. Und an der Stelle kann man dann noch ergänzen, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Selbst wenn du eine Frau nur lüstern ansiehst, dann hast du sie schon gebrochen. Klammer zu. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht Unwahres über deinen Mitmenschen sagen. Du sollst nicht begehren, was deinem Mitmenschen gehört, sei es Haus, Frau, Begabung oder Erfolg. Beichtspiegel können sie sein, die 10 Gebote. So wie auch Teile der Bergpredigt, gerade die ja Teile des Dekalogs der 10 Gebote aufgreifen und noch einmal sie auf den Punkt bringen, so möchte ich das mal sagen. Euch ist gesagt, ich aber sage euch. Und dann kommen eben Dinge wie, liebet eure Feinde. Also nicht nur den Nächsten, also der, der mich liebt, sondern auch der, der mir ständig gegen die Schienen tritt. Und auch so manches andere Bibelwort, wenn es um Geld geht oder wenn es um unseren Mund geht, wie wir reden miteinander, übereinander, gegeneinander. Alles das kann uns sensibilisieren für unsere Verfehlungen. Uns helfen wahrzunehmen, an welchen Stellen wir eben doch noch nicht so leben, nicht so handeln, wie es uns Jesus Christus vorgelebt hat. Nun will ich an der Stelle aber auch einem Missverständnis wehren. Die Bibel will uns kein schlechtes Gewissen einreden, machen. Darum geht es überhaupt nicht. Es gab in der Geschichte der Psychologie ja so eine Phase, in der eben genau das sehr stark angenommen bzw. behauptet wurde, dass eben Schuld ein durch Erziehung erzeugtes Gefühl sei. Also es gar nicht wirklich um Schuld gehe. Man habe Regeln eben so sehr verinnerlicht, in der Kindheit vor allem, aber auch vielleicht danach, eingeimpft bekommen, dass man eben ein schlechtes Gewissen bekäme, wenn man gegen sie sich verhält. Heute ist das auch in der Psychologie wieder von vorgestern eigentlich schon. Es hat sich gezeigt, dass Menschen nicht wirklich frei werden, wenn man sie glauben macht, dass das alles nur Gefühle wären bezüglich Schuld und dass man ihnen eben ein schlechtes Gewissen gemacht habe. Dabei ist das keine Frage, dass es auch Schuldgefühle gibt, dass Menschen, also gerade auch so skrupulöse Menschen, ja ständig denken, sie seien an allem schuld, was in dieser Welt passiert. Das gibt es sicher auch. Doch die wirkliche Schuld hinterlässt in unserem Leben Spuren, ganz tief in uns drin, bedrückt, macht unfrei, macht innerlich krank, belastet unsere Beziehungen und trennt eben von Gott. Und das alles steht auch in einer Wechselbeziehung, verstärkt sich immer wieder und ruft sozusagen, das kennen wir alle, ja, jede Notlüge, in Anführungszeichen, ruft oder Lüge, ruft meistens 20 andere Lügen nach sich hervor, weil irgendwie merkt man, kommt man in so einen Dreif rein, dass man gar nicht anders kann. Der Psalmbeter, ich habe den Psalm hier nochmal, dass ihr es drüber gucken könnt, der Psalmbeter beschreibt das mit sehr drastischen Worten. Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen. Ja, das ist es. Ja, wir wollen es eigentlich gar nicht sagen, für uns behalten. Doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht. Sie drückte mich zu Boden. Sie ließ meine Lebenskraft entschwinden wie in der schlimmsten Sommerdürre. Und die haben wir dieses Jahr ja gut erlebt. Also das steht uns gut vor Augen, was das heißt, Sommerdürre. Aufleben konnte der Beter erst wieder, als er seine Schuld erkannt und Gott bekannt hatte. Aufatmen, befreit leben konnte er erst wieder, als er sich selbst alles eingestanden und es eben dann auch Gott gegenüber ausgesprochen hatte. Das tut gut, sich auszusprechen. Das hilft uns ja schon in Situationen, die nicht von unserer Schuld gekennzeichnet sind, in denen uns anderes auf der Seele liegt, uns das Leben schwer macht. Allein da erleichtert es uns ja schon, es vor anderen ausbreiten, es anderen mitteilen zu können und damit eben ja mit dem anderen teilen können. Und wir kennen den Spruch und ich finde, er hat sein Recht. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Also wir tragen dann plötzlich gemeinsam und das macht es mir leichter. Ich habe bei der Präsidiumssitzung, oder besser gesagt am Abend, man sitzt dann ja noch so beieinander, einer meiner Mitpräsidinnen mein Herz ausgeschüttet. Das tue ich manchmal, hin und wieder muss das sein. Ihr kennt mich, ich bin eigentlich eher ein fröhlicher Mensch und kann mit vielem relativ gut umgehen. Aber hin und wieder muss man auch mal sich Luft machen. Und ich habe mir Luft gemacht, auch im Blick auf gerade auf das, was so alles im Großwerk Tabea so passiert, wo ich nicht immer nur fröhlich drüber bin. Das hat gut getan. Nun ändert sich dadurch bei Tabea überhaupt nichts. So ist das. Im Normalfall wird ein Problem dadurch meist nicht behoben, dass man das Problem einem anderen gegenüber ausspricht. Aber wer Gott seine Schuld bekennt, dessen größte Not ist dadurch beseitigt. Die größte Not ist dadurch behoben. Und wie oft finden wir das eben auch in anderen Psalmen, hier ganz zum Schluss, aber eben auch in anderen Psalmen. Bei dir finden wir Vergebung, Gott, damit wir dir vertrauen können und dich ehren und dir gehorchen. Vergebung ermöglicht Vertrauen zu Gott, lässt uns Gott wieder loben und ehren und macht es uns auch möglich, nun Gott gehorsam zu sein. Oder Psalm 103, noch bekannter. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Doppelpunkt. Der dir alle deine Sünden vergibt. Und dein Leben vom Verderben erlöst. Heilsame, befreiende Herzensbeichte. Gott seine Schuld bekennen, im stillen Kämmerlein, in der persönlichen Zwiesprache mit ihm. Sich also bloß und nackt vor Gott zeigen. Gott die Schuld abgeben, sie loslassen, sie ihm quasi vor die Füße werfen, sie ihm überlassen. Und darauf vertrauen, dass Gott daraus, ja selbst daraus, noch wieder etwas Gutes machen kann. Und wer das tut, der wird erleben, wie Gott ihm vergibt. Der wird erfahren, wie befreiend das ist. Die ganze Beklemmung ist wie weggeblasen. Es fühlt sich an, das kennen wir ja auch, die deutsche Sprache bringt sowas ja immer sehr schön auf den Punkt, als ob uns ein Stein vom Herzen fiele. Das beschwerte Herz ist plötzlich leicht und wir können, die wir vorher so gingen, uns wieder ganz aufrichten. Wem viel vergeben wird, der liebt viel, hat Jesus einmal gegenüber einem Pharisäer gesagt. Ihr kennt vermutlich die Geschichte. Der bemängelte nämlich, dass Jesus sich von einer Sünderin die Füße waschen ließ. Und Jesus macht deutlich, naja, die Frau kam mit viel Schuld, aber ihr wurde vergeben. Und das lässt sie lieben. Wie steht es um unsere Liebe zu Jesus Christus? Sie ist abhängig davon, ob wir uns von ihm unsere Sünden vergeben lassen. Davon, dass wir immer wieder ins Gebet gehen und uns fragen, welche Sünden denn auf uns lasten und uns beschweren. Und sie ihn dann nennen und um Vergebung bitten. Und so Vergebung auch erleben. Wir spüren dann, dass etwas in uns abfällt, das uns blockiert hat. Etwas, das wir vielleicht gar nicht so recht einordnen können. Das ist ja manchmal, dass wir es zwar spüren, irgendwas ist nicht in Ordnung, aber wir wissen gar nicht so recht was. Und da ist es eben gut, auch mal auf die Suche zu gehen und dem nachzuspüren, Beichtspiegel zu nutzen, die der Bibel oder auch in Büchern, Katechismen, auch Luthers Katechismus ist ein Beichtspiegel mit drin. Aber wenn wir dann um Vergebung gebeten haben, dann sind wir befreit und wir fühlen uns eben wirklich auch so. Und wer das immer wieder erlebt, wer erfährt, wie barmherzig Gott ist, dass wir ihm immer wieder, ja auch manchmal mit der gleichen Schuld, das kennen wir auch, jeder hat so seine Schwachpunkte, immer wieder mit der gleichen Schuld kommen können. Und dass er immer wieder vergibt, ja, wer das erlebt an sich selbst, der wird auch barmherzig im Umgang mit anderen. Nun kann es aber auch passieren, und das hat der ein oder andere von euch sicher auch schon hier und da erlebt, dass wir Gott um Vergebung gebeten haben, aber es nicht so recht glauben konnten, dass uns tatsächlich vergeben ist. Das Schuldgefühl bleibt zurück. Und es beginnt uns innerlich zu nehmen. Wir fühlen uns vielleicht auch zunehmend von anderen isoliert. Und da kann es eben eine große Hilfe sein, einem anderen auch einmal alles das zu beichten, was wir sonst im stillen Kämmerlein Gott beichten. Und sich von ihm, von einem Menschen wirklich von Angesicht zu Angesicht laut hörbar Vergebung zusprechen zu lassen. Diesen Dienst kann jeder Christ tun. Jesus hat seine Jünger nach Ostern dazu beauftragt und bevollmächtigt und damit letztlich auch uns. Johannes 20 können wir das lesen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Jeder Christ darf einem, der ihm eine Schuld, eine Sünde bekennt, zusprechen, dass Gott ihm vergeben hat in Jesus Christus. Gottes Geist befähigt uns dazu, die Beichte eines anderen anzuhören. Und auch so, dass es uns nicht selbst beschwert. Dabei nicht selbst in Versuchung zu geraten, beziehungsweise eben sich der Versuchung, die da vielleicht mit verbunden ist, auch widersetzen zu können. Der Geist Gottes befähigt uns, dass wir nicht hochmütig werden, wenn andere ihre Schuld uns bekennen. Und wir denken, guck da, dieser Sünder, aber ich. Nein. Die Liebe Gottes bewahrt uns davor, den anderen nicht zu verachten, sondern in der Demut und dem Wissen darum, ich könnte jetzt auch da sitzen, wo er sitzt, dem anderen zu begegnen. Der Geist Gottes kann uns auch davor bewahren, in genau die gleiche Richtung unterwegs zu sein, also in die Versuchung geraten zu sagen, was der da gerade beichtet, das hört sich irgendwie ganz interessant an. Würde ich auch mal gerne probieren. Auch das passiert immer wieder. Gottes Geist bevollmächtigt dem anderen Vergebung glaubhaft und in der Schlichtheit des Herzens und eben im Vertrauen zu Christus. zuzusprechen. Und wo das geschieht, wird Freude sein. Freude bei dem, dem so die Vergebung zugesprochen wird. Ja, es ist so, Christus hat mir vergeben. Und Freude dann auch bei dem, der die Vergebung zuspricht, weil er das miterlebt, weil wir tragen ja immer auch gemeinsam an der Schuld, die unter uns da ist. Zum Schluss eine kleine chinesische Geschichte. Sie erzählt, wie ein Mann mit einem Sack voller Getreide auf dem Rücken zur Mühle geht. Eine beschwerliche Wanderung. Er stöhnt und schwitzt. Und am Eingang der Mühle angekommen, bleibt er stehen, denn er kommt nicht weiter. Er passt mit dem Sack nicht durch die Tür. Und da tritt jemand an seine Seite, geht zu ihm hin, nimmt ihm den Sack ab und so kann der Mann in die Tür, durch die Tür gehen. Darum geht es in der Beichte, ob es die Herzensbeichte im stillen Kämmerlein ist oder die Beichte vor einem Mitchristen, einer Mitchristin, die Last, die Schuld, die uns hindert, durch die enge Pforte zu Gott zu kommen, sie soll uns abgenommen werden. Beichten, Schuld bekennen, Vergebung erfahren, ist ein wichtiger Teil unserer Kommunikation. Und seine Schuld bekennen, um Vergebung bitten, beichten, befreit, weil Gott vergibt unendlich gerne und setzt uns frei, setzt unsere Füße auf weiten Raum. Amen. Dass Gott uns so immer wieder vergibt, wir immer wieder zu ihm kommen können, dass er auf uns wartet, so wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn täglich Ausschau gehalten hat, wann kommt er denn endlich wieder. Das ist Grund